herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Stohr aus Starnberg und ich habe euch wieder mal einen Gast mitgebracht. Professor Christian Labenz ist wieder bei uns auf der Verdauungscouch und ich freue mich, dass ich Christian heute hier begrüßen darf. Ich möchte ihn nochmal vorstellen für diejenigen, die es nicht mehr in Erinnerung haben. Christian ist leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor an der Uni Mainz. Von der Ausbildung her ist er Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und aus dem Grund leitet er auch die Leberambulanz mit seinem wissenschaftlichen Schwerpunkt Lebererkrankungen, vor allem Leberzirrhose. Die heutige Folge, die wir gemeinsam aufnehmen werden, heißt Fettleber, wen wie therapieren. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo Martin, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast, auf der Verdauungscouch Platz zu nehmen. Ich muss ja gestehen, beim letzten Mal habe ich dich erfasst leicht ein bisschen unter Druck gesetzt, dass du mich nochmal reinholen sollst, aber deswegen bin ich umso glücklicher, dass du dem gefolgt bist. Ich weiß ja, du bist unbestechlich.
Ich habe das sehr gerne getan, weil wir tolle Rückmeldungen bekommen zu den Inhalten, die du uns sozusagen erläuterst und drum bist du, glaube ich, auch super geeignet, dass wir heute mal über die Fettlebertherapie besprechen. Wir haben ja in den ersten Leber-Fettleber-Podcasts unter anderem gelernt, es ist eine ausgesprochen häufige Erkrankung. Wir sind teilweise durch Lebensstil und Ernährung dran schuld. Und heute möchte ich mit dir gemeinsam erarbeiten, was kann man tun, wann muss man was tun und was ist so die Zielsetzung. Und vielleicht lass uns einfach mal beginnen mit, was ist eigentlich die Zielsetzung einer Therapie der Fettleber? Wann muss ich beginnen? Mit welchen Maßnahmen?
Also beginnen kann man eigentlich immer, wenn man eine Fettleber erkennt. Und da muss man am Anfang erstmal definieren, was sind die relevanten Faktoren, die mich interessieren. Ganz per se, eine Fettleber ist immer auch eine Multisystemerkrankung, so nennen wir das. Das bedeutet, die Patientinnen und Patienten sind im seltensten Fall nur leberkrank. Die haben meistens auch was anderes. Das heißt, die können herzkrank sein, die haben Erkrankungen des vaskulären, also des Gefäßsystems, die können eine koronare Herzerkrankung haben, die können beispielsweise ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle haben, aber auch für Nierenerkrankungen und haben häufig einfach auch eine Zuckerstörung, also ein Typ 2 Diabetes mellitus oder die Vorstufe davon und oder auch Bluthochdruck, Übergewicht und oft auch eine Fettstoffwechselstörung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir all das adressieren, weil die Fettleber ist Ausdruck davon, dass etwas metabolisch im Körper nicht stimmt. Und deswegen ist am Anfang natürlich immer die Therapie der Wahl, dass wir das metabolische Risiko der Person reduzieren müssen. Und das geht ganz häufig mit Gewichtsreduktion selbstverständlich einher. Und im nächsten Schritt schaue ich mir dann immer an, liegt bei meinem Patient eine Vernarbung der Leber vor, also eine fortgeschrittene Fibrosierung, die sogar bis zur Leberzirrhose gehen kann. Und da bewegen wir uns dann natürlich ganz schnell im Bereich, wo wir unter Umständen wirklich auch zielgerichtet die Leber behandeln müssen.
Jetzt hast du so ein bisschen die Ursachen in die erste Therapielinie hineingeholt. Das ist im Prinzip im Sinne der ganzheitlichen Medizin auch sehr, sehr wichtig. Aber dennoch brauche ich ja für die Fettleber irgendwo so einen Outcome, so ein Therapieziel. Was strebe ich denn an, wenn ich den Menschen sage, sie sollten jetzt das Gewicht reduzieren? Was ist das Ziel und wie messe ich dieses Ziel am Ende?
Ja, also wir haben im Grunde ja verschiedene Ziele. Wir würden gerne Fett aus der Leber rausbekommen. Wir würden auch gerne Entzündung aus der Leber bekommen, was ja gedanklich irgendwo auch zusammenhängt. Wenn wir Fett reduzieren, gibt es wahrscheinlich weniger Entzündung. Und was eigentlich das wichtigste Therapieziel ist, weil das ist das Relevanteste fürs weitere Leben, ist, wir wollen und müssen Narben reduzieren. Wenn hier schon fortgeschrittene Narben, also Fibrosierung vorliegt, dann müssen wir das reduzieren, weil das zeigt uns die schlechte Prognose an. Das sind die Patientinnen und Patienten, die eine Leberzirrhose entwickeln, wenn die Narben in der Leber haben. Und wir empfehlen natürlich immer Gewichtsreduktion und da orientieren wir uns natürlich auch bei unseren Freundinnen und Freunden der Kardiologie. Wir empfehlen eigentlich immer eine mediterrane Ernährungsweise und ein mäßiges Kaloriendefizit. Das soll so um die minus 500 bis zu minus 1000 Kilokalorien pro Tag liegen. Und das Ziel ist es, das Körpergewicht signifikant zu reduzieren. Man kann hier als grobe Faustregel sagen, dass eine etwa 5%ige Körpergewichtsreduktion oder mehr schon Verfettung reduziert. Das kann auch manchmal sogar noch bei weniger Körpergewichtsreduktion und nur Sport passieren. Die Vernarbung ist aber leider am schwersten in den Griff zu bekommen. Und hier muss man schon als Faustregel sagen, dass Reduktion von Vernarbung erst ab 10% und aufwärts überhaupt losgeht. Das haben uns Studien gezeigt. Das heißt, da müssen die Patientinnen und Patienten schon ziemlich viel Gewicht verlieren. Und leider hilft das natürlich auch nicht bei allen. Also es ist wie so oft in der Medizin, nicht jeder ist gleich.
Bevor wir jetzt noch ein bisschen detaillierter gerade auf diese ganzen Lebensstilfaktoren eingehen, du hast erwähnt, wir wollen das Fett aus der Leber rausquetschen und dann ist relativ rasch in dem Satz auch der Begriff Entzündung gefallen. Jetzt, ja, es gibt ja den Zusammenhang, dass das Fett in der Leber entzündet, aber ich glaube, du hast gemeint, Entzündungen an anderer Stelle im Körper oder habe ich dich da falsch verstanden?
Nee, das trifft beides zu. Also wir wollen natürlich Entzündung aus der Leber auch raus haben. Dieses Fett kann einfach zu entzündlichen Prozessen in den Leberzellen führen, was dann zu Zelltod und Vernarbung kommt. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, wir müssen Entzündung an anderen Stellen auch reduzieren. Typ 2 Diabetes, also die Zuckererkrankung, ist mit entzündlichen Prozessen im vaskulären Gefäßsystem assoziiert. Zusätzlich, was ein ganz, ganz großes Problem ist, ist die viszerale Adipositas, also das Bauchfett, was sich da ansammelt, weil das ist häufig hochentzündlich und gibt Entzündungsstoffe ins Blut ab und auch viele Fettsäuren, die dann nochmal zur Entzündung im Körper führen. Also das ist das, was wir weghaben wollen und was wir reduzieren wollen.
Jetzt ist es so, Lebensstilveränderungen sind für Menschen ja schon etwas Invasives, ja, weil also den Lebensstil gewöhnt man sich an und sozusagen den Lebensstil zu ändern, da muss man hart an sich arbeiten. Medizinisch wollen wir das natürlich empfehlen, wenn eine Sinnhaftigkeit dahinter steckt und die Sinnhaftigkeit wird oftmals in Leitlinien dann zusammengefasst. Welche Lebensstilmaßnahmen benennt die Leitlinie, die zutreffende Leitlinie ganz konkret, die wir den Patienten empfehlen sollen?
Ja, also das eine habe ich natürlich schon ein bisschen erwähnt, das ist die Ernährungsform. Was hier ganz wichtig ist, man sollte darauf achten, nicht zu viel Fructose zu konsumieren. Das bedeutet beispielsweise auch der Orangensaft, wenn das ein Liter am Tag wird, ist nicht unbedingt gut für den Körper und für die Leber. Wir sollten darauf achten, dass wir keine gesüßten Getränke trinken. Wir sollten darauf achten, dass wir nicht prozessierte Nahrung zu uns nehmen, wie beispielsweise die Tiefkühlpizza oder auch die Pommes aus dem Tiefkühlregal. Die sind einfach nicht gesund und vor allem nicht gesund für die Leber. Und dann wäre natürlich das Beste, wenn wir uns mediterran ernähren. Das heißt, wir wollen viel Gemüse, wir können beispielsweise Fisch essen, wir wollen wenig rotes Fleisch essen und eben wenig prozessiertes Essen. Zusätzlich sollten wir ein gewisses Kaloriendefizit einhalten. Auch das habe ich schon erwähnt. Und dann kommt natürlich das zweite ganz, ganz große Standbein. Und das ist die Bewegung. Ohne Bewegung geht fast nichts im Leben, kann man sagen, weil Muskulatur verbrennt natürlich Kalorien. Und wir sollten Ausdauersport, das nennt man dann aerobe Betätigung, vornehmen. Das Ziel wären hier schon 150 Minuten und aufwärts, am besten natürlich sogar 200 bis 300 Minuten in der Woche. Das ist schon ganz schön viel. Und die Leitlinie empfiehlt gleichzeitig aber auch Widerstandstraining zu machen. Das heißt Muskeltraining. Da muss man jetzt kein Pumper werden im Fitnessstudio. Aber ein bisschen sollte man die Muskeln betätigen, weil die Muskeln sind ganz wichtig für den Zuckerstoffwechsel und für den Energieverbrauch.
Bei der Ernährung würde ich gerne noch mal eins zurückfragen. Jetzt ist mediterrane Ernährung, da haben wir zwar eine Vorstellung, aber so im Prinzip ist es ein Konstrukt. Ich war vor Jahren mal in Sizilien im Urlaub, da war mediterrane Ernährung ein gegrilltes Stück Fleisch auf dem Teller und nichts dazu. Gibt es denn auch andere Kostformen, die wir empfehlen können? Es gibt ja so Begrifflichkeiten wie anti-entzündliche Ernährung, Low-Carb-Konzepte. Ist dafür auch ein Benefit gezeigt oder ist es wirklich dieses Konstrukt, wie wir uns sozusagen mediterrane Ernährung vorstellen?
Da gibt es schon andere Ernährungsformen, die auch helfen können. Das ist natürlich meiner Ansicht nach auf lange Sicht zum Teil auch sehr schwierig durchzuhalten, weil für diese Patientinnen und Patienten bedeutet das ja meistens nicht, man macht das jetzt mal 6 Wochen und dann ist alles gut, sondern es braucht eigentlich einen kompletten Umschwung in den Gewohnheiten und im Mindset. Und das ist das Schwierigste. Also ich meine, ich bin, glaube ich, das eins der größten Gewohnheitstiere, die es so gibt. Und deswegen kann ich gut nachvollziehen, wie schwierig das ist. Was ein Ansatz ist, der beispielsweise auch ganz gut hilft, um Fett aus der Leber zu ziehen, ist tatsächlich das Intervallfasten, mit dem auch viele relativ niedrigschwellig und ganz gut klarkommen. Da kann man beispielsweise auch die 16:8 Regel machen, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden, in denen man dann Nahrung zu sich nimmt. Aber so ein bisschen ist es natürlich auch so, jeder muss da individuell finden, was für sie oder ihn funktioniert. Und in einer idealen Welt empfehle ich natürlich jedem eigentlich eine professionelle Ernährungsberatung, damit man wirklich mal en Detail da einsteigt.
Und dann klingt natürlich jetzt so 150 Minuten Ausdauertraining für manche sehr erschreckend. Ja, was ist denn damit gemeint? Reicht es im Prinzip, wenn ich alle meine Gänge zu Fuß zurücklege, also zum Einkaufen zu Fuß gehe? Ist das auch schon Ausdauertraining oder ist in der Leitlinie da etwas mehr gemeint im Sinne von, ich muss jetzt mindestens joggen gehen?
Das ist natürlich schon besser als nichts, das muss man ganz klar sagen, aber das zählt da noch nicht richtig rein. Also es muss nicht unbedingt Joggen sein, aber es ist schon gemeint, dass wir mit mäßiger Intensität Fahrrad fahren oder was auch sehr gut ist natürlich, ist Nordic Walking als Beispiel. Also alles, wo wir uns schon mehr anstrengen, aber wir sind in dem richtigen Bereich, wenn wir uns dabei beispielsweise mit einer Partnerin oder einem Partner noch unterhalten können. Und das ist auch das, was ich immer empfehle. Machen Sie es nicht alleine, suchen Sie sich einen Sportpartner dazu, das macht es oft leichter und auch viel mehr Spaß dann am Ende.
Jetzt ist es im richtigen Leben tatsächlich so, dass viele Menschen sich sehr bemühen und manche dann auch mit Lebensstil, Gewichtsreduktion und Bewegung einiges erreichen und bewegen können, aber es reicht halt oftmals dann doch nicht aus. Das heißt, wir müssen dann einen Schritt weiter gehen und der Schritt weiter ist bei der Fettlebererkrankung heutzutage eine medikamentöse Therapie. Was haben wir denn da für Optionen? Einfach mal, was ist denn der Blumenstrauß an Wirkmechanismen, die wir da aufbieten können?
Ich muss sogar fast noch einen Schritt zurückgehen. Was ich auch nochmal betonen möchte, ist, der Backbone einer jeden Therapie ist natürlich die adäquate Therapie aller metabolischen Begleiterkrankungen. Das bedeutet, wir müssen den Diabetes adäquat therapieren, wir müssen den Bluthochdruck adäquat therapieren. Und was mir ganz wichtig ist, was ich hier unbedingt auch nochmal sagen möchte, keine Angst vor Statinen bei Fettstoffwechselstörung. Das heißt, wenn wir eine Person haben, die eine Fettstoffwechselstörung hat und damit auch eine Indikation für eine Statintherapie und die Leberwerte sind ein bisschen erhöht wegen der Fettlebererkrankung, dann kann man und sollte man sogar eine Statintherapie hier beginnen, weil das ist gut für die Patienten, das senkt das kardiovaskuläre Risiko und verbessert auch ein bisschen die Fettlebererkrankung. Wenn wir dann weitergehen und speziell die Leber therapieren wollen, dann reden wir über Patientinnen und Patienten, die eine fortgeschrittene Vernarbung haben. Das bedeutet, wenn wir eine Leberprobe nehmen würden und es geht hier von F0, das bedeutet keine Vernarbung, und F4, das ist die Leberzirrhose, dann wollen wir die behandeln, die beispielsweise bei F2 bis F3 liegen und gleichzeitig noch eine Entzündung in der Leber haben. So war das auch bei den Zulassungsstudien für die Medikamente, die wir haben. Und wir haben hier mittlerweile schon 2 Medikamente. Eins davon steht jetzt kurz vor der Zulassung und eins ist schon zugelassen bei uns in Deutschland. Und wir werden hier noch mehr bekommen. Und das sind zum einen das Resmetirom, ein nicht ganz einfacher Name, aber ein sehr pfiffiges Medikament, weil dieses Resmetirom wirkt am Schilddrüsenrezeptor Beta. dem Unterrezeptor Beta und der sitzt in der Leber und der führt dazu, dass ganz einfach ausgedrückt Fett aus der Leber rausgezogen wird und damit Entzündung und Vernarbung reduziert werden kann. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige, die schon mal was von Schilddrüse gehört haben, boah, haben wir dann nicht auch andere Wirkungen? Also so Schilddrüsenhormone, die können ja auch überdosiert mal unruhig machen oder zu starken Gewichtsverlust führen oder sogar Herzrasen auslösen. Und das ist das Schöne an diesem Rezeptor, wirkt das Medikament eben nicht. Also das heißt, wir kriegen da keine Knochenstoffwechselprobleme oder wir kriegen keinen Herzrasen dadurch. Und die zweite große Gruppe, die hier höchstwahrscheinlich bald auch in Deutschland zugelassen wird und die wir schon in anderen Indikationen kennen, sind die GLP-1-Rezeptoragonisten. Da gibt es beispielsweise das Semaglutid. Und die GLP-1-Rezeptoragonisten, die wirken nicht direkt an der Leber, aber die wirken an Organen drumherum, die dann einen positiven Effekt auf die Leber haben. Das heißt, die senken beispielsweise den Appetit, die führen dazu, dass Fett abgebaut wird und das hat passiv dann positive Einflüsse auf die Leber und so wird das jetzt auch in großen Studien gezeigt.
Das ist im Prinzip großartig, dass wir für die Fettleber, wir können es ja Fettleberepidemie nennen, jetzt auch sozusagen passende Medikamente haben, die das Krankheitsbild behandeln können. Wenn ich dich richtig verstanden habe, so richtig zugelassen ist im Moment das Resmetirom. Das können wir sozusagen schon verordnen und das wirkt an diesem Schilddrüsenrezeptor und presst das Fett aus. Wie genau wird jetzt da das Fett ausgepresst? Das finde ich spannend.
Ja, also das Resmetirom führt am Ende dazu, dass die Leber im Grunde aus den Hepatozyten, also da, wo das Fett dann wieder eingelagert ist und auch zu dem Schaden führen kann, das Fett wieder abgibt und damit die Leber dann langfristig mehr oder weniger entfettet werden kann. Natürlich ist das nicht bei jeder Patientin oder jedem Patienten so, dass das komplette Fett damit aus der Leber rausgezogen wird. Aber wenn das Fett dann raus ist aus der Leber, dann kann eben auch wieder Entzündung weggehen und dann über viele Jahre auch Narbengewebe abgebaut werden.
Auch Narbengewebe, da habe ich dich richtig verstanden.
Genau so ist es.
Das ist prima. Du hast gesagt, dass man ab Stufe 2 des Fibrosis-Scores behandeln würde, auch medikamentös. Verstehe ich dich da richtig, dass ich unbedingt eine Elastographie benötige, um eine derartige Therapie zu beginnen oder ginge es auch ohne?
Ich würde aktuell empfehlen, dass man zumindest eine Elastographie-Messung hat. So sagt es auch unsere aktuelle Gastroenterologie-Leitlinie. Wir brauchen nicht zwangsläufig für die Verordnung eine Biopsie, aber ohne Elastographie oder vergleichbare, teurere und aufwendigere Bluttests würde ich mich das aktuell nicht trauen, weil wir müssen schon in dem Zulassungsgebiet hier bleiben, weil wir haben hier noch keine Zulassungsstudie, die uns klar zeigt, dass wir einen absoluten Nutzen bei der Leberzirrhose haben. Und deswegen müssen wir sicher sein, dass keine Leberzirrhose vorliegt. Da ist das Medikament aktuell nicht zugelassen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Studie, die da läuft, in Zukunft positiv sein wird. Aber das ist nur Vorstellung. Wir wissen das noch nicht genau. Das heißt, wir müssen recht sicher sein, dass wir keine Leberzirrhose haben. Und dann gibt es natürlich auch einen Bereich nach unten, wo Patienten, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu lebergesund sind und wo die Therapie auch nicht untersucht wurde in der Zulassungsstudie. Und dieser Bereich liegt ungefähr unter 10 Kilopascal in der Leberelastographie. Deshalb, wenn wir unter 10 Kilopascal liegen, dann sollten wir erstmal beobachten und schauen, ob sich die Leber noch verschlechtert. Wenn wir aber über 10 Kilopascal liegen und sicher sind, dass wir keine Leberzirrhose haben, dann können wir hier gedeckt durch die DGVS-Leitlinie dieses Medikament auch schon heute verschreiben.
Jetzt sind wir Menschen natürlich immer so ein bisschen ungeduldig und wenn mir der Arzt sagt, die haben eine Fettleber und es ist jetzt Fibrose Stadium 3, dann möchte ich natürlich, abgesehen davon, dass ich mitteile, ich werde meinen Lebensstil ändern und alles gut machen, möchte ich natürlich ganz schnell die Situation geändert haben und ganz schnell eine Medikation haben. Bei Kopfschmerzen nehme ich ein Aspirin und nach einer Viertelstunde sind die Beschwerden vorbei. Wie schaut es jetzt mit dem Resmetirom aus? Ich fange jetzt die Therapie an. Ab wann sehe ich was? Ab wann kann ich was erwarten? Ab wann sage ich, die Therapie ist ein Erfolg? Ab wann sage ich, die Therapie war kein Erfolg oder gibt es es überhaupt?
Das gibt schon, aber man muss so ein bisschen die Erwartungshaltung da auch zügeln. Die Fettlebererkrankung, vor allem wenn sie in ein fortgeschritten fibrotisches Stadium oder sogar zur Leberzirrhose geht, ist ein Marathon und kein Sprint. Das kommt nicht von jetzt auf gleich, das kommt über Jahrzehnte. Und deswegen können wir natürlich auch nicht erwarten, dass wir eine Medikation haben, wo wir mal eben schnippen und dann ist die Erkrankung wieder weg. Das wäre unlogisch, das kann es gar nicht geben bei der Pathophysiologie. Und deswegen braucht die Therapie Zeit. Und mit Zeit meine ich, dass wir natürlich die Therapie begleiten sollten, aber hier frühestens ein Ansprechen überhaupt nach 6, eher sogar nach 12 Monaten sehen können. Und das sollten wir vor allem dann wieder mit der Leberelastographie begleiten. Die Leitlinie lässt uns hier ein bisschen Beinfreiheit, was ich auch gut finde. Es gibt hier Patientinnen und Patienten, die relevant ansprechen. Das heißt, wo die Elastographie 20% oder mehr runtergeht innerhalb von einem Jahr, da sollten wir die Therapie fortführen. Aber es gibt natürlich auch Patientinnen und Patienten, wo wir einen Hinweis darauf haben, dass wir zumindest die Erkrankung stabilisieren, dass es nicht schlechter wird. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, weiter zu behandeln. Es ist aber auch klar, und das sagt die Leitlinie auch, wenn wir keinen Effekt sehen, das heißt, die Erkrankung wird einfach schlechter und schlechter und wird rapide schlechter, dann haben wir hier wahrscheinlich keinen Wirkeffekt und dann sollten wir natürlich auch hinterfragen, ob wir das fortführen wollen.
Du hast ja einige Patienten mit Resmetirom schon behandelt. Ich sage den Menschen immer, Beipackzettel soll man am besten nicht lesen, weil sonst entwickelt man automatisch alle Nebenwirkungen. Und dennoch sind diese Beipackzettel immer ganz, ganz dick. Wie geht's denn deinen Menschen, die diese Medikation bekommen? Wie sind die zufrieden? Ist auf irgendwas tatsächlich zu achten? Ist irgendetwas so häufig, wo wir sozusagen die Ohren spitzen sollen? Oder geht's den Patienten einfach nur gut und sie sind sehr dankbar, dass sie zuschauen können, wie das Präparat das Fett aus der Leber presst?
Also ich finde, das Präparat ist schon gut verträglich, das muss man wirklich sagen. Und wir haben da mittlerweile auch bei uns in Mainz über viele Jahre tatsächlich Erfahrung, weil wir schon Patientinnen und Patienten in dieser Zulassungsstudie hatten, die ja schon vor einigen Jahren mittlerweile gestartet ist. Und das, worüber ich meine Patientinnen und Patienten aufkläre, ist, dass es gastrointestinale Nebenwirkungen geben kann. Das kann beispielsweise Durchfall sein, das kann aber auch mal Übelkeit sein. Das habe ich auch schon mal gesehen, dass eine Patientin das Präparat nicht vertragen hat wegen Durchfall, aber das war schon eher die Ausnahme, dass das nicht zu kontrollieren war und auch nicht besser wird. Zusätzlich muss man ein bisschen drauf achten, wie fast allen Medikamenten kann es auch mal eine Lebertoxizität geben, das ist aber sehr, sehr selten. Das heißt, wir sollten die Leberwerte unter Therapie mal überwachen. Und was auch wichtig ist, man muss ein bisschen auf die Schilddrüsenwerte auch Acht haben. So empfiehlt es uns auch die aktuelle Leitlinie. Das heißt, wir sollten zum Beispiel zum Start nach etwa einem Monat bis 6 Wochen die Schilddrüsenwerte mal kontrollieren und das im weiteren Verlauf auch alle 3 Monate bis irgendwann dann 6 Monate machen. Zusätzlich, es gab so ein paar kleine Nebenwirkungen auf gallenblasenbezogene Erkrankungen beschrieben. Ich persönlich habe das ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber das ist auch dann eigentlich fast alles, was man da bedenken muss. Was natürlich aber noch wichtig ist, und da lohnt dann auch der Blick in die Leitlinie und in die Fachinformation, es gibt ein paar Interaktionen mit anderen Medikamenten, wo man zum Teil auch ein bisschen die Dosierung anpassen muss. Da muss man dann aber einfach mal nachgucken. Das geht aber relativ schnell, finde ich.
Was passiert denn mit den Schilddrüsenwerten? Oder was kann passieren?
Am Ende ist es ja eine Therapie, die am Schilddrüsenrezeptor auch ansetzt. Und deswegen ist man da ein bisschen zumindest aufmerksam, ob sich bei der Schilddrüsenfunktion was verändert. Persönlich bei meinen Patientinnen und Patienten habe ich das jetzt noch nicht erlebt, muss ich ehrlich gestehen.
Da bestätigst du eigentlich das, was ich meinen Patienten auch immer sage. Den Waschzettel bitte nicht lesen. Die Nebenwirkungen, die da drin stehen, die habe ich alle noch nie erlebt. Das fachliche Schlusswort, das würde ich gern so ein bisschen dir lassen. Wir haben einen Menschen, der hat ein Fibrose-Stadium 3. Er bemüht sich, macht Sport, sowohl aerob als auch anaerob, hat die Ernährung umgestellt, ein bisschen Gewicht verloren. Es bewegt sich aber nichts. Soll er auf Medikamente gehen oder soll er einfach nichts tun?
Ich finde, da sollte man unbedingt was machen, weil diese Person hat ein hohes Risiko, ein Leberproblem in Zukunft zu bekommen, also eine Leberzirrhose, die sogar zur Dekompensation kommen kann. Und dieser Patient hat häufig auch noch ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Und da muss man meiner Ansicht nach ran. Ich prüfe ja immer als erstes, besteht beim Diabetes beispielsweise eine Indikation schon für einen GLP-1-Rezeptoragonisten. Wenn diese Person das noch nicht hat, dann sehe ich zu, dass diese Therapie angesetzt wird, weil die ist gut für den Diabetes, die ist gut fürs kardiovaskuläre Risiko und gut für die Leber. Und was man jetzt neu prüfen kann, bringt diese Person die Indikation für eine Therapie mit Resmetirom mit, was wir zugelassen haben in Deutschland. Und dann kann man diese Therapie ansetzen und hoffentlich diesem Patienten mit dieser Therapie davor bewahren, dass es zu einer Leberzirrhose kommt.
Lieber Christian, ganz herzlichen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, auf der Verdauungscouch Platz zu nehmen. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du letzten Endes mit deiner Expertise meine Fragen beantwortet hast, die ich für mich und meine Zuhörer heute gestellt habe. Wir haben einiges gelernt. Wenn die Fettleber auf dem Tisch liegt, dann ist es kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben es selber in der Hand. Wir können den Lebensstil ändern. Wir können das Gewicht reduzieren. Wir können unseren Körper mehr bewegen und sozusagen ein strukturiertes Training einführen. Und wenn wir das alles gemacht haben und es trotzdem nicht weitergeht, dann haben wir auch ganz tolle Medikamente in der Hand, die uns dabei helfen, die Leber vor einer fortschreitenden Lebererkrankung zu bewahren. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei waren. Ich freue mich, dass Sie uns auf der Verdauungscouch zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben ganz viel für Ihren Alltag, für Ihren Berufsalltag oder für Ihr eigenes Leben mitnehmen können. Und ich freue mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.